Man ist nicht verloren in diesem ganzen Energiedschungel. Man hat sehr, sehr gute Hebel in der Hand, die man erst einmal nutzen kann.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Du stehst an der Tanke, siehst 2,10 Euro für Super, scrollst durch die Heizkostenabrechnung und hast 200 Euro Mehrkosten. Und im Supermarkt kostet die Butter wieder mehr als vor 3 Jahren. Und vielleicht ist die ehrlichste Antwort gerade, es wird auf absehbare Zeit auch nicht wieder deutlich billiger. Was heißt das für uns? Wie geht man mit dieser neuen Realität um im Alltag, im eigenen Zuhause? Genau darüber spreche ich heute mit einem Experten von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und ich sitze jetzt hier mit Florian Bublis. Er ist Fachreferent für Heizungstechnik bei der Verbraucherzentrale in NRW. Er berät Leute genau zu diesem Thema. Er hat selbst Solarzellen auf dem Dach. Ich habe das E-Auto auch schon vor dem Haus gesehen, als ich hier eben reingekommen bin. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Johanna. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Florian, sag mal, teilst du die Einschätzung, die ich gerade beschrieben habe? Also haben wir, was Energie angeht, dauerhaft jetzt so einen größeren Kostenblock, der bleibt? Ist das die neue Realität?
Also die Glaskugel haben wir ja leider alle nicht. Wenn wir die hätten, dann könnten wir vielleicht noch einen ganz anderen Job machen. Aber was wir merken, ist natürlich, die Preise, Energiepreise für die Verbraucher, die steigen und bleiben auch sicherlich jetzt erst einmal dauerhaft auf einem relativ hohen Niveau. Das hängt davon ab, wie natürlich sich verschiedene Faktoren global dann weiterentwickeln. Wir sind sehr stark abhängig von fossilen Energien. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir auch derzeit diese hohen Energiepreise sehen. Die Kriege in der Welt, ich will die gar nicht alle aufzählen jetzt, aber die führen halt extrem dazu, dass bei uns dann auch beim Endverbraucher diese hohen Energiepreise ankommen. Und das versuchen wir auch immer zu verdeutlichen, weil am Ende ist es oft so, dass das als Normalität wahrgenommen wird. Strom kommt aus der Steckdose, Gas kommt unten in der Gasheizung an und wird verbrannt. Ich fahre an die Tankstelle und tanke mal eben den Liter oder die paar Liter nach, die ich dann brauche, um eine Strecke zu fahren. Und man macht sich gar nicht wirklich Gedanken darüber, wo kommt denn eigentlich diese Energie her? Erstmal, wo kommt sie her und wie wird sie auch erzeugt bei uns? Über ein Kraftwerk oder verschiedene andere Prozesse. Und ich glaube, da sind wir derzeit ganz gut aufgestellt, um Bewusstsein dafür zu entwickeln bei dem Verbraucher, bei den Verbraucherinnen. Wie ist diese ganze Handlungskette zu sehen? Wo steht der Verbraucher? Und ganz wichtig, welche Möglichkeiten dagegen zu wirken hat man auch, weil man ist nicht verloren in diesem ganzen Energiedschungel. Das sieht manchmal so aus. Man hat sehr, sehr gute Hebel in der Hand, die man erst einmal nutzen kann. Und das ist auch ein großer Bestandteil unserer Beratung.
Man kommt sich ja wirklich immer so am Ende der Kette vor, dass man irgendwie alles mittragen muss und keine wirkliche Möglichkeit hat, was zu verändern. Deswegen ist das auf jeden Fall ein schöner Satz, dass man Hebel hat, die man irgendwie nutzen kann. Über die wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Was bedeutet das denn eigentlich aktuell für einen durchschnittlichen Haushalt pro Jahr, die Situation? Also womit kommen Leute zu dir auch in der Beratung vorbei und sagen, das ist gerade das, was uns beschäftigt?
Also es ist recht unterschiedlich, weil wir hier natürlich oftmals auch Personen sehen, die sich in den letzten Jahren noch nie wirklich ihre Energiekostenabrechnung angeschaut haben. Oh. Die haben sich vorher noch nie wirklich angeschaut, wie viel Euro stehen da jetzt zu Buche. Und wenn jetzt zum Beispiel die 2.500 Euro zu zahlen sind für das abgelaufene Jahr, dann ist da irgendwo vielleicht eine Grenze überschritten gewesen. Gucken wir aber zurück in der Hierarchie der Abrechnung der letzten Jahre, dann sieht man vielleicht, dass die auch schon dort 2.000 Euro gezahlt haben. Und da muss man das in Relation setzen. Woran liegt das jetzt? Ist das wirklich der Energiekostenpunkt, also der Preis, der zu zahlen war? Oder haben sich Handlungen im Haus verändert? Kann ja auch sein, dass eigentlich gar nicht die Preise so ausschlaggebend dafür sind, dass die Rechnung hoch ist, sondern vielleicht Nutzerverhalten sich verändert hat, in der Vergangenheit auch vielleicht nicht optimal war. Genau auf so Dinge versuchen wir natürlich dann einzugehen. Manche sind auch recht enttäuscht, wenn sie dann nach 1-2 Jahren merken, ja, guck mal, jetzt hat sich meine Energiekostenrechnung gar nicht wirklich verändert, obwohl ich große Anstrengungen unternommen habe, vielleicht das ein oder andere Grad runtergegangen bin von der Raumtemperatur oder auch noch eine Investition getätigt habe am Gebäude, an der Wohnung, um Energie zu sparen. Und da klären wir dann immer dahingehend auf, dass wir sagen, ja, jetzt hast du es aber geschafft, zumindest diese Preissteigerung, die für jeden gegolten haben, einzufangen. Die sind bei dir jetzt nicht mehr so groß vom Pendel her im Ausschlag dabei und führen nicht dazu, dass du jetzt ein Riesenproblem bekommst. Ja? Wir sind leider, und du sagtest eben, wer ist wo in dieser Handlungskette? Also der Verbraucher ist schon recht weit hinten in der Handlungskette, wenn wir uns die Energiepreise angucken. Und was kann ich dann tun, damit meine Kosten im Haus nicht so hoch sind, im Haushalt? Trotzdem, auch am hinteren Ende der Kette hat man sehr gute Handlungsoptionen.
Dann kommen wir doch mal direkt dorthin. Also was sagst du dann in so einem Gespräch? Was sind deine ersten Schritte, die Verbraucherinnen und Verbraucher machen können?
Hier muss man auch mal trennen, habe ich einen Mieterhaushalt vor mir oder ist es ein Eigentumshaushalt, also wo ich wirklich im selbstgenutzten Eigentum wohne.
Mieterinnen und Mieter haben nicht so viele Möglichkeiten leider.
Genau, ne, das ist nochmal deutlich eingeschränkter. Schauen wir uns jetzt mal den Optimalfall für uns an, das ist immer unsere Hauptberatung auch, das ist der Einfamilienhausbesitzer, der auch schon recht gut Bescheid weiß oft über seine Energieverbräuche, der weiß natürlich auch sehr, sehr häufig, wo wird die Energie wie erzeugt, weil der kennt seine Heizung. Der Schornsteinfeger kommt jedes Jahr oder alle 2 Jahre je nach Heizung, um dann auch mal dort so eine Wasserstandsmeldung abzugeben, wie ist der Zustand der Heizung. Und deshalb sind die Themen da oft sehr viel präsenter. Mhm. Hier gucken wir uns dann oft aber trotzdem an, wie ist denn der Gesamtverbrauch zu beurteilen hinsichtlich der Personenanzahl und der Größe des Gebäudes. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit 4 Personen auf 100 Quadratmeter wohne, was auch schon ein schönes Häuschen sein kann, oder ob ich dann auf 200 Quadratmeter wohne. Das ist dann einfach ein Luxus, den ich mir da auch gönne, der natürlich aber auch im Energiekostenpreis sich niederschlägt. Und dann kann man über so Mittelwerte, wenn wir dann einen mittleren Verbrauch haben, über 3 Jahre mitteln wir gerne einen Verbrauch, um so, ich sag jetzt mal Ausreißer auszumerzen, die natürlich da sein können, weil die Jahre untereinander sind ja auch nicht immer gleich. Ne? Mal ist ein Winter mehr kalt oder länger und kürzere Heiz- oder längere Heizperioden gibt es halt. Da versuchen wir mal so einen Mittelwert zu bilden. Und wenn wir das dann haben, dann kann man das halt in Bezug auf die Wohnfläche und die Personenanzahl einmal als Durchschnittswert darstellen. Und dann sieht der einzelne Verbraucher sehr, sehr gut, wo bewegt er sich denn? Ist er am Anfang der Skala, in der Mitte oder am Ende?
Was ist denn so eine Skala eigentlich? Also was wäre am Anfang, was wäre am Ende, was wäre eine Mitte?
Ja, wir richten uns da an diesen Energieausweisen aus, ne? An der Skala des Energieausweises. Und da ist es so, jetzt ein rein technischer Begriff wäre, dass wir hier die Kilowattstunde an Verbrauch pro Quadratmeter und Jahr uns angucken. Das bedeutet mal beispielhaft, ich habe 10.000 Kilowattstunden verbraucht an Heizenergie und ich habe meinetwegen hier die 100 Quadratmeter, die ich dann beheize. Dann hätte ich dementsprechend 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr am Ende verheizt. Und die Skala, die fängt an bei 0 im grünen Bereich und geht heutzutage, weil die wurde auch schon mal angepasst, bis 250 in den roten Bereich rein. Und wenn ich dann mit der 100 mir das anschaue und das auch auf diesem Tachobandmaß einmal eingruppiere, dann sieht man halt, man ist noch nicht bei der Mitte, man ist so im vorderen Mittelfeld, ja, und dann kann man das ganz gut für sich werten. Das ist aber immer natürlich auch eine Frage, wie das Nutzerverhalten ausfällt. Man kann jetzt nicht direkt sagen, dein Haus ist schlecht. Ja, man kann aber auch nicht direkt sagen, der Nutzerverhalten ist komplett miserabel, weil die Faktoren spielen natürlich zusammen.
Bedingt sich gegenseitig.
Das ist so, ne? Und es ist manchmal sehr deprimierend, wenn ich dann ein schlecht gedämmtes Gebäude habe, aber Nutzer dort drin, die sehr, sehr gut auf ihr Nutzerverhalten achten, also niedrige Raumtemperaturen haben, gut heizen und lüften und so weiter, dass die eigentlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie natürlich nicht wirklich weiter runterkommen. Kommen werden. Ja, gleichbedeutend ist es, kann es aber auch so sein, man hat ein sehr gut gedämmtes Haus, aber ein verschwenderisches Nutzerverhalten oder positiver ausgedrückt, man fühlt sich eher bei 23 Grad wohl, was ich auch gar nicht werten möchte. Aber dann habe ich natürlich im Vergleich zu so Referenzwerten 21 Grad, 20, 21 Grad sind so die mittleren Raumtemperaturen, die man anstrebt, dann hätte ich mit 23 Grad natürlich einen höheren Verbrauch. Ja, und das muss man einfach erstmal aufzeigen, damit man weiß, jetzt kommen wir zu diesen Handlungsempfehlungen, ja, wo gilt es denn jetzt, den Fokus drauf zu richten? Ist es das Nutzerverhalten? Sollen wir da nochmal nachschärfen? Oder ist es am Ende vielleicht dann doch ein Austausch von Fenstern, eine Dachdämmung, Fassadendämmung oder der Punkt Heizungstausch? Mhm.
Das heißt, erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen, was eigentlich zu Hause funktioniert oder eben nicht funktioniert und wie es funktioniert. Kann man das auch für sich machen oder sagst du, okay, nee, das ist schon gut, das von außen mal betrachten zu lassen?
Grundsätzlich kann man das sicherlich auch selbstständig machen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist Raketentechnik. Ne? Man sollte sich einmal irgendwie erklären lassen, worauf sollte man jetzt gucken. Und dann hat man aber sicherlich 5, 6, 7 Punkte, die man mal abgehen kann.
Hast du da so eine kurze Checkliste?
Ja, ungefähr. Ne? Und das, wenn ich dann die Möglichkeit habe, vor einer Beratung mit den Leuten nochmal zu kommunizieren, sei es per Mail oder sei es am Telefon, dann versuche ich auch immer, diese Punkte schon mal mitzugeben. Und führt auch dazu, dass die Leute einmal verstehen, in welchem Umfeld bewege ich mich, ja, wo sind denn so meine Randbedingungen. Und das gilt übrigens dann auch für Mieter. Wir sind ja eben einmal auf diese zwei Unterschiede eingegangen. Der Mieter, der muss natürlich sich auch mal damit auseinandersetzen. Ja, wie hoch ist denn jetzt meine Heizkostenabrechnung und wie setzt sie sich zusammen? Da erleben wir halt auch sehr, sehr häufig, dass überhaupt nicht geschaut wird, wie viel Kilowattstunden habe ich verbraucht, sondern es wird immer nur geguckt, wie viel Euros habe ich gezahlt und überhaupt kein Rückschluss ist da hinsichtlich Nutzerverhalten, hinsichtlich Energiepreis. Und das merken wir jetzt, verändert sich, weil einfach in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Presse natürlich auch das Thema Heizkosten, Energiepreise rauf und runter gespielt wird und deshalb sehr wahrscheinlich viele auch mal sagen, ach guck mal, dann schaue ich bei mir doch mal wirklich drauf, wie ist denn jetzt mein Kostenpunkt? Und dann kommt man zu uns und wir beraten gerne dazu, wie setzen wir das dann halt in die Realität um. Ne?
Kannst du uns diese Checkliste vielleicht mal in Kurzform wiedergeben, womit man dann bei dir vorbeikommen sollte?
Ja, also das Erste ist auf jeden Fall Energieverbrauch raussuchen, wie viel Kilowattstunden verbraucht man, weil mit den Euros alleine kann ich wenig anfangen. Gerade im Gas- oder im Strombereich, jeder hat einen anderen Tarif, jeder zahlt unterschiedlich für die Kilowattstunde, die er verbraucht. Das kann man raussuchen, ist aber sehr mühselig. Also interessieren tut uns als Energieberater immer die Kilowattstunde. Dann sollte man sich hier anschauen, was habe ich an Verbräuchen im Bereich der Heizung? Also welchen Energieträger habe ich? Ist es Öl? Ist es Gas? Ist es Strom? Der Haushaltsstromanteil ist auch ein wesentlicher Energiekostentreiber, der jetzt überhaupt nicht darauf einzahlt, ob es warm ist zu Hause, sondern einfach notwendig ist, um Licht zu haben, um den Kühlschrank zu betreiben. Diese ganzen Prozesse, ne, die wir heute ja auch im Haus viel ausgeprägter haben als früher. Wir haben mehrere Fernseher meistens, nicht nur einen. Wir haben mehrere Notebooks oder PCs, nicht nur einen. Und das hat sich addiert und somit ist der Haushaltsstromanteil sicherlich nicht unbedingt gesunken. Die Effizienz der Geräte sehr wohl, aber die Anzahl hat es dann wieder nach oben getrieben. Und da sollte man auch mal gucken, wenn ich jetzt weiß, ich verbrauche 3000 Kilowattstunden für einen 4-Personen-Haushalt im Jahr an Strom, ja, wie setze ich das zusammen? Ne? Welche Geräte habe ich? Und das hilft uns dann auch schon sehr, sehr gut. Und wenn wir dann wissen, wie viel Verbrauch man hat, dann wäre es natürlich immer gut zu erfahren, wann sind denn die letzten Sanierungen gemacht worden an dem Haus? Wie alt ist das Gebäude überhaupt? Damit wir so ein bisschen einschätzen können, ist die Gebäudehülle derzeit gut? Mhm. Ist die mittelmäßig? Ist die schlecht? Wo ist ein sinnvoller Hebel? Und im Bereich der Heizung ähnlich. Wie alt ist die Heizung? Läuft die noch effizient und ordentlich? Oder ist da auch in absehbarer Zeit irgendwann ein Umstieg sinnvoll? Und hier ist unser Hauptthema natürlich in den letzten Monaten, / Jahren schon gewesen, dass der Umstieg zur Wärmepumpe natürlich ein wichtiger ist.
Sieht man auch immer mehr vor den Häusern auf jeden Fall.
Genau. Ja, und das ist natürlich genau der Punkt, wo ich eben eingestiegen bin. Die Abhängigkeit zu den fossilen Energieträgern, die muss man da einfach wieder viel deutlicher darstellen. In den Zeiten, wo wir niedrige Gaspreise haben, ich sag mal unter 10 Cent, da interessiert es die Leute meistens nicht so viel. Wenn aber der Preis dann oberhalb von 10 Cent liegt, bei 15, 16, 17, wir hatten es zum Ukraine-Krieg, dann ist es schon recht schwierig, oftmals die Rechnung mal eben so zu bezahlen. Weil dann steigert sich das um 50, 60, 70%.
Ja. Ja. Und genau da ist ja das Einsparen umso wichtiger. Also wenn jetzt an vielen Stellschrauben so ein bisschen gedreht wird, du hast eben gesagt, manchmal sind Leute nach einer gewissen Zeit ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht so die Veränderung vielleicht sehen. Oftmals dann schauen sie wahrscheinlich auf die Rechnung und sehen nicht unbedingt die große Veränderung. Wie viel kann man denn bei den eigenen Energiekosten tatsächlich selbst beeinflussen und wo sind auch die Grenzen? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, es geht nicht unbedingt darum, sich jetzt unbedingt nach unten zu verändern, sondern auch ein bisschen abzuschützen vor oder zu schützen vor weiteren Preiserhöhungen.
Ja, genau. Wenn ich schaffe, eigentlich mein Preisniveau zu halten in der heutigen Zeit, dann habe ich schon viel gemacht. Also dann bin ich auch sicherlich erfolgreich gewesen im Bereich Energiesparen. Ja, das sieht dann auf dem Papier manchmal nicht direkt so aus, weil die Zahlen sehen ähnlich aus und deshalb die Enttäuschung. Aber wenn ich nichts gemacht hätte, wäre es automatisch so gewesen, dass meine Energiekosten angestiegen wären. Und das muss man einmal verdeutlichen. Es gibt immer Maßnahmen, die sind sehr einfach, auch von der Art und Weise, diese umzusetzen, als auch von der Investition, die ich tätige. Wir nennen das immer niedrig investigative Maßnahmen. Ein Beispiel wäre natürlich das Nutzerverhalten. Also das Nutzerverhalten, da brauche ich ja gar keine Investition. Ich muss einfach am Thermostatventil meines Heizkörpers eventuell eine Stellung nach unten gehen. Also nicht auf der 4, sondern auf der 3 heizen. Einstellung 3. Und dann mal gucken, ist das für mich noch erträglich? Hier sagen wir aber immer ganz klar, das hat irgendwo auch ein Limit, ein unteres Ende, weil wenn ich mit den Raumtemperaturen zu weit runtergehe und habe trotzdem noch Feuchtigkeit, die ich in den Raum reinbringe durch das Leben, durch das Tun und Machen, dann entsteht eventuell ein Problem mit Feuchtigkeit. Und Schimmel, dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Also da hat Energiesparen auch irgendwo ein Ende. Mhm. Ja, und das auch gerade im Bereich Mieter, Vermieter ist ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Deshalb weisen wir da von Anfang an darauf hin. Unter 18 Grad sollte man eigentlich keine Wohnung bewohnen. Wenn Sie Räume überhaupt nicht nutzen, können die auch weniger als 18 Grad aufweisen. Aber ansonsten liegen wir immer im guten Korridor 18 bis 21 Grad. So, und wenn ich das mache, dann kann ich sicherlich, wenn ich von 23 Grad zum Beispiel komme und bin jetzt bei 21 Grad in der nächsten Heizperiode, dann bin ich mir sicher, dass hier ein Einsparpotenzial da ist. Wie hoch das genau ist, kann man so überhaupt nicht wirklich sagen, weil wir natürlich nicht 100% wissen, wo die Energie sich dann verflüchtigt. Ja, das liegt ja auch daran, wenn wir jetzt mal uns so ein Mehrfamilienhaus angucken und man ist Mieter und wohnt meinetwegen in der zweiten Etage und da drüber ist noch ein anderer Mieter, links und rechts neben mir ebenfalls und darunter auch, habe ich eine super Lage, weil ich eigentlich so in dieser Sandwich-Situation bin.
Alle heizen für mich mit.
Alle heizen für einen mit. Und man bekommt eigentlich einen relativ geringen Energieverbrauch in diesen Wohneinheiten hin, ohne sich groß anzustrengen. Anders sieht's aus im Dach, wo einfach darüber eventuell auch eine schlechte Dachdämmung ist und kein Nutzer mehr da ist, kein zusätzlicher Mieter, dann hat man halt da ganz andere Faktoren. Ja, aber das ist vielleicht auch so ein Prozess, den man dann sich angucken sollte, um nicht zu viel oder zu wenig zu versprechen von Anfang an über die Heizperioden hinweg. Mhm. Ja, und deshalb auch die Kilowattstunden in den Fokus nehmen und nicht die Euros, weil das kann sonst verwässern und verschwimmen. Andere Maßnahmen, kleinere Maßnahmen, wenn ich in der Lage bin, diese umzusetzen als Eigentümer zum Beispiel, wären Rollladenkästen abdichten. Also das sehen wir sehr häufig, dass Rollladenkästen halt recht schlecht gedämmt sind. Und selbst wenn neue, gute Fenster eingebaut wurden, darüber der Rollladenkasten aber nicht optimiert wurde, dann zieht die Wärme natürlich da auch ungehindert nach wie vor weg.
Das sieht man immer an den Wärmebildkameras von außen.
Ja, ne? Thermografiebilder zeigen das sehr anschaulich. Ja, wir brauchen die nicht wirklich oft, um beurteilen zu können, wie gut oder schlecht ist jetzt ein Bauteil und wie ist der Anschluss. Aber auch da mit der Thermografiekamera kriegen wir es hin, das Verständnis beim Verbraucher einfach viel mehr zu schärfen, weil der sieht dann, ach guck mal, das ist ja dunkelrot, ja, das kann nicht gut sein, ne? Und daneben haben wir es irgendwie blau gefärbt. So, und das ist eine tolle Sache. Ja, und auch Heizkörpernischen ausmauern, weil oftmals bei alten Häusern sind die Heizkörper im Wandquerschnitt verbaut. Und dann hat man nur noch die Hälfte oder ein Drittel des Steins, bis dann die Außenluft kommt. Und da ist es ja klar, das ein Drittel weniger ist als ein Ganzes vom Dämmfaktor her. Und dementsprechend könnte man dann da auch nochmal ganz gut drauf eingehen. Die Einstellung der Heizung ist aber auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und hier spreche ich jetzt nicht über die Heizkörper, sondern über die Heizung, die dann wirklich die Wärme in die Heizkörper liefert. Also die Gasheizung, die Ölheizung oder die Wärmepumpe. Und das ist auch etwas, was oftmals nicht wirklich im Fokus ist. Der Schornsteinfeger, der guckt sich an, wie sind denn die Abgasverluste? Ist die Heizung laut der Bundesemissionsschutzverordnung noch so weit okay, dass ich die weiterlaufen lassen kann? Oder muss irgendwo eine Düse oder ein Reinigungsprozess gemacht werden? Es wird aber nicht immer geguckt, läuft die jetzt effizient? Ist die Einstellung so, dass ich wenig Brennstoff brauche, um eine Kilowattstunde zu erzeugen? Und da versuchen wir auch immer hinzuweisen, dass ein Gang in den Keller mit einer fachkundigen Person, also in dem Fall ein Installateur, sicherlich sinnvoll ist, um sich das nochmal anzugucken.
Du hast eben gleich mal zwei Maßnahmen, einmal die Mieterseite, einmal die Eigentümerseite. Also klar, die Mieterinnen und Mieter können im Vergleich jetzt technisch nicht so viel Einfluss nehmen, aber was sind so Möglichkeiten, was Mieterinnen und Mieter auch noch konkret tun können? Also wie viel bringt zum Beispiel dann auch noch das eigene Balkonkraftwerk?
Also grundsätzlich das Wissen darüber, wo sind die Schwachstellen in der von mir bewohnten Wohneinheit? Das finde ich schon mal ist das Allerwichtigste, weil jetzt kann ich gucken, sind das Punkte, die ich als Mieter selber angehen darf, weil es rechtlich passt? Oder sind es schon Punkte, wo ich eigentlich überhaupt nicht mehr Hand anlegen darf, weil es nur Dinge sind, die den Eigentümer betreffen? Und dann wäre jetzt der Weg, zum Eigentümer zu gehen und zu sagen, lieber Eigentümer, ich fühle mich sehr wohl hier in der Wohnung, aber meine Energiekosten sind sehr hoch. Ich würde gerne mal mit dir zusammen checken, ob die Rollladenkästen gut gedämmt sind, ob man im Bereich der Heizkörpernischen was machen kann oder schau doch nochmal, ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber mal mehr drüber gucken ist besser als zu wenig. Lass mal gucken, ob die Heizung richtig eingestellt ist. So, das wäre auf jeden Fall für einen Mieter ein guter Weg. Das Nutzerverhalten hatten wir eben durchgesprochen, ist natürlich für ihn selber immer der einfachste Punkt.
Hast du ein Beispiel, was man selbst machen dürfte als Mieter?
Ja gut, grundsätzlich alles, wo man nicht irgendwo in die Bausubstanz eingreift, ne? Und das ist nicht viel. Also am Ende sind uns da sehr häufig die Hände gebunden. Mhm. Ja, und auch in Absprache mit dem Eigentümer immer nur, wenn ich das in schriftlicher Form irgendwie habe, weil am Ende gibt's auch Fälle, dann macht man was in guter Absicht. Es ist aber handwerklich vielleicht nicht 100% so geworden, wie das sein sollte. Und dann gibt es einen Folgeschaden und dann muss man sich darüber unterhalten, wer haftet dafür jetzt. Mhm. Also da empfehle ich auch immer, selbst wenn man sagt, ich bin in der Lage dazu, was zu tun, muss man immer diese Haftungsfrage noch mal im Hinterkopf haben.
Also lieber das Nutzungsverhalten als erstes mal
angehen. Ja, absolut. Mhm. Nutzungsverhalten vorne rausstellen und dann gucken, welche Prozesse kann man dann kommunizieren mit dem Eigentümer und wo ist er bereit, dann was zu tun. Es kann am Ende natürlich auch sein, dass der Eigentümer eine Energieberatung beauftragt für sein vermietetes Haus. Und dann kommt da raus, das Dach ist nicht gut gedämmt, Fenster und Fassade stehen zur Diskussion oder die Heizung. Und dann wird der Vermieter schon irgendwann in die Überlegung reinkommen, weil er ja dauerhaft seine Immobilie auch attraktiv vermieten möchte, welche Punkte gehe ich jetzt an? Und dann kann es auch sein, dass eine Dachdämmung kommt oder also höherpreisige Maßnahmen, die sich dann übrigens auch natürlich in der Kaltmiete widerspiegeln. Ja, weil der Vermieter macht das ja nicht alles nur aufgrund von Klimaschutz, sondern meistens macht er es, um dann eine Wertsteigerung der Immobilie, um eine Vermietbarkeit der Immobilie herzustellen, was auch vollkommen richtig ist. Und dann gibt es Umlageschlüssel, wie viel darf ich von den Ausgaben, die ich energetisch getätigt habe, auf den Mieter umlegen. So, und da muss man sich bewusst sein, auf der einen Seite zahle ich vielleicht weniger Energiekosten, wenn ein Gebäude energetisch saniert wurde, auf der anderen Seite steigt aber auch die Kaltmiete. Und das ist auch sicherlich in gewissen Rahmenbedingungen vollkommen richtig. Und da muss man aber gucken, wurden die eingehalten oder sind hier Dinge einfach nicht richtig gemacht worden. Und du hast eben einen ganz interessanten Aspekt oder Punkt noch angesprochen. Der ist so ein bisschen abseits. Wir haben ja gerade immer darüber gesprochen, welche Handlungsempfehlungen kann ich geben, damit ich Kilowattstunden einspare. die Möglichkeit, mit einem Balkonkraftwerk, also einem Steckersolargerät, etwas zu machen, ist ja was viel Interessanteres. Hier gewinne ich die Kilowattstunde selber, muss sie dann nicht mehr einkaufen. Und wenn wir da uns mal anschauen, wo der Strompreis derzeit liegt, ich hatte heute Morgen nochmal geguckt, der liegt hier bei 27,6, also aufgerundet irgendwie 30 Cent im Mittel, dann wäre das genau der Anteil, den ich dann einsparen kann. Also meine Ausgabe würde sich deshalb reduzieren, weil ich weniger Strom beim Energieversorger einkaufe, nicht weil ich weniger verbrauche. Ja, wenn ich natürlich beides zusammenbringe, ich habe irgendwo einen Hebel gefunden, zu sagen, mein Fernseher muss nicht 365 Tage im Jahr auf Standby sein, sondern ich schalte den wirklich aus, das kontinuierlich, und darüber spare ich Kilowattstunden, dann wäre das schon mal ein super Pluspunkt, würde den Verbrauch reduzieren, somit auch meine Kosten. Und dazu dann vielleicht noch ein Balkonkraftwerk, was ja mit dem wenigen an Platz, was ich hier benötige, schon eine anständige Menge an Kilowattstunden Strom erzeugt und auch im Haushalt dann nutzbar macht, ist fantastisch. Also diese Möglichkeit finde ich einfach heutzutage ein großer Pluspunkt, ein großer Sprung nach vorne, weil wir ansonsten wirklich die Mieter ausgeklammert hatten in dieser ganzen Thematik Erzeugung. Ja. Der Eigentümer, wie jetzt hier bei uns in unserem Einfamilienhaus hier, der hat es dann doch viel einfacher gehabt schon immer in der Vergangenheit zu sagen, ich gucke einmal auf den Verbrauch, zum anderen aber auch, wie erzeuge ich die Energie, und wenn man eine große Dachfläche hat, beim Einfamilienhaus ist meistens genug da, die ist nach Süden, Osten, Westen ausgerichtet, dann haben viele schon sicherlich den Schritt gewagt und sind mit Photovoltaikmodulen aufs Dach gegangen und erzeugen ihren Strom.
Ist das das, wo du sagst, okay, das ist das Erste, wo du sagst, da müsst ihr rein investieren? Wenn jetzt Leute bei dir in der Beratung sind und sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, das zu machen, wir haben auch die Möglichkeit zu investieren, ist dann der erste Punkt, wo du sagst, okay, Photovoltaik?
Nicht unbedingt, weil für mich ist immer ganz wichtig, was muss ich eigentlich an Kosten bezahlen und was habe ich immer an Ausgaben und was kann ich vielleicht noch zusätzlich oben drauf legen. Die Photovoltaik ist eigentlich ein Element, was ich zusätzlich wähle. Ich mache noch mal ein Beispiel, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher wird. Irgendwann geht die Heizung kaputt. Ja, eine Heizung hält neuerdings meistens nur noch 15 bis 20 Jahre und nicht mehr so 30 oder sogar länger als wie in der Vergangenheit. So, und wenn die 15 Jahre rum sind, dann muss ich investieren in die Heizung, weil ich ansonsten im Kalten sitze. Ich muss aber nicht in eine Photovoltaikanlage investieren, weil Strom würde ich sowieso noch aus dem Netz bekommen. Zu welchem Preis, ist eine andere Frage. Aber genau das ist das Thema. Also ich gucke mir ein Haus natürlich immer so an, welche Möglichkeiten hat eigentlich der Nutzer, finanziell wie auch baulich. Und weil ich jetzt Bauingenieur bin, von der Ausrichtung her, schaue ich auch sehr stark auf die Gebäudehülle. Weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man vielleicht im Vorfeld prüft, wo kann ich durch Dämmung weniger Verbrauch im Gebäude erreichen? Und diesen weniger Verbrauch muss ich ja dann auch nur noch erzeugen, über welchen Energieträger auch immer. Ja, wenn ich ganz wenig Energieverbrauch habe, weil mein Haus komplett gedämmt ist, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob ich mit Gas, Öl oder Strom heize, weil die paar Kilowattstunden, die paar Liter, die ich dann noch brauche, sind nicht mehr so relevant.
Mhm, wäre die Umstellung teurer, als dabei zu bleiben.
Genau, ne? Also das ist so ein Punkt, wo man immer drauf schaut. Aber das Problem an der Sache ist, ich muss unglaublich viele hohe Investitionen auf einmal tätigen, um überhaupt in diesen Zustand reinzukommen. Und da verstehe ich auch, dass viele natürlich sagen, mir fehlt dafür jetzt das Geld auch. Wo fange ich an? Ja, rechnet sich das wirklich über die nächsten Jahre so, wie ich das jetzt in so einer Wirtschaftlichkeitsberechnung vielleicht mal abbilden kann, wo ich aber immer bei Schätzwerten bin und ich eigentlich ein Szenario sehr gut, ein Szenario sehr schlecht abbilden müsste, um darzustellen, so kann sich das entwickeln. Alles andere ist halt nicht wirklich seriös. Ja, und das sind dann die Punkte, wo ich natürlich sage, erstmal Gebäudehülle, das zweite wäre dann die Heizungstechnik, primär umstellen auf regenerative Energien. Also ne, mein Credo, unser Credo ist grundsätzlich, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, wenn jetzt eine Heizung ausgetauscht wird, auf Erdgas oder Öl zu setzen. Und selbst wenn irgendwann in Zukunft grüne Gase oder grünes Öl da sein sollten, dann wissen wir überhaupt nicht, wie die Marktsituation aussehen wird, wie die Preiskonstellation für diese Energieträger sich darstellt. Das ist alles sehr vage. Und deshalb sagen wir immer, lieber Verbraucher, mach dich unabhängig dahingehend, dass du über Strom, über die Wärmepumpe heizt, weil die Wärmepumpe natürlich Umgebungsenergie nutzt. Und das ist der große Pluspunkt. Wir schaffen es eigentlich ja bei einer mittelmäßig laufenden Wärmepumpe immer mit einer Kilowattstunde Strom 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme zu entwickeln. Ja, und wenn wir jetzt wieder diese 30 Cent uns mal nehmen als Energiekostenträger Strom, die ich verbrauchen muss, um Wärme zu erzeugen, dann kriege ich da 3 Kilowattstunden Wärme raus. Das heißt, eine Kilowattstunde Wärme kostet mich nur noch 10 Cent. Und dann bin ich in Schlagdistanz zu normalen Energiepreisen bei fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl. Öl liegt momentan übrigens bei 1,50 Euro der Liter, ja, Gas wie eben gesagt bei 11 Cent, also dass man das nochmal so ein bisschen für sich einordnet.
Stichwort Krisenresistent.
Genau, ich bin krisenunanfälliger, kann einfach viel besser schlafen, bin ich von überzeugt. Mhm. Und deshalb ist da unsere Marschrichtung auch klar. Alle Dinge, die natürlich dazu führen, dass Energieverbräuche sich reduzieren, sind sinnvoll. Aber am Ende muss es auch alles bezahlt werden. Und die Photovoltaik, um das nochmal abzubinden, die schließt halt diesen ganzen Kreis sehr, sehr gut, weil wir natürlich hier auch Strom erzeugen. Wo wir aber ein bisschen aufpassen müssen, das hat die Werbung uns sehr gut verkauft. Und die Unternehmen sind da auch stark drin, die sowas verkaufen. Im Winter haben wir wenig Sonne auf den Dächern.
Ja.
Somit auch wenig PV-Stromleistung. Und es ist recht schwierig, mit einer Photovoltaikanlage auf einem Einfamilienhaus den Anteil, den die Wärmepumpe zum Heizen im Winter braucht, zu erwirtschaften. Das wird gar nicht funktionieren. Also die Kilowattstunden, die dann erzeugt werden im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar oder zumindest im November, Dezember, Januar, Februar, die werden wir im Haushalt schon so verbrauchen und da bleibt einfach nichts mehr übrig für die Wärmepumpe. Auch nicht fürs E-Auto. Das sind die toten Monate für diese Energien. Auch Speicher bringen uns da derzeit leider noch nicht in die Situation, dass wir es irgendwie ändern können, weil wir reden immer über Tagesspeicher und nicht über Langzeit, saisonale Speicher. Und somit können wir nicht die Überschüsse aus dem Sommer in den Winter übertragen, noch nicht. Na, mal gucken, was noch passiert. Aber im Sommerhalbjahr und in der Übergangszeit, da klappt das Ganze schon recht gut. Da haben wir Kilowattstunden übrig, die vom Dach kommen. Und bevor wir die ins Netz reingeben, sollte man natürlich immer einen Anwendungsfall finden, der im Haus stattfindet. Und warum dann nicht mit der vorhandenen Kilowattstunde Solarstrom eine Wärmepumpe betreiben? Für Warmwasser geht das, ich sag mal, über das ganze Sommerhalbjahr sehr gut. Ja, das ist auch ein Punkt, wo wir immer darauf hinweisen. Also eine Brauchwasserwärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage ist eine super Kombination. Und ein E-Auto kann ich natürlich auch sehr gut in der Übergangszeit und im Sommer mit Solarstrom laden.
Mhm. Und da ist gleichzeitig auch ein kleiner Stromspeicher.
Ja, und da sind wir natürlich technisch auch jetzt momentan noch nicht 100% da, wo wir gerne sein wollen, aber die Tür ist weit offen. Bidirektionales Laden steht auch bei uns in Deutschland in den Startlöchern und wird dazu führen, dass wir einfach viel größere Mengen Solarstrom nicht nur ins E-Auto reinpacken können, um damit zu fahren, sondern um dann auch wirklich im Nachhinein aus dem Auto heraus ins eigene Hausnetz Strom wieder abgeben zu können und den Haushalt damit zu betreiben. Ja, und das sind natürlich Faktoren, die entlasten unsere Netze übrigens. Ja, also da muss man nicht immer den Einzelnen sehen und sagen, der macht sich da jetzt irgendwie reich, sondern am Ende entspannt das die Allgemeinkosten, die wir in den Netzen sicherlich ansonsten extrem haben werden, weil wir die große Menge Strom nicht wirklich immer transportieren können. Und diese dezentralen Speichersysteme und
einfach
da zählt ein E-Auto zu, ne?
Mhm.
Die sind da.
Vielleicht, weil das jetzt vielleicht ein ganz guter Übergang ist zu dem, was du selbst hier auch gemacht hast. Vielleicht ist das so als so zum Ende hin so unser Anwendungsbeispiel,
ja,
um mal zu schauen, okay, was hast du eigentlich zu Hause bei dir umgesetzt und wie hat sich das bei dir niedergeschlagen in den Zahlen? Sowohl in, was die Kilowattstunden angeht, was den Verbrauch angeht, was aber auch vielleicht, weil viele eben auf die Zahlen gucken, auch auf den Rechnungen, ob sich das da auch schon niedergeschlagen hat. Also was genau war hier deine, du hast vorhin so Marschrichtung gesagt, was war es bei dir hier?
Ja. Also wir haben lange geguckt, was holen wir uns für ein Haus? Holen wir uns ein neueres Haus, ein mittelaltes Haus oder ein altes Haus? Und aufgrund meines Jobs habe ich immer geguckt, dass es eher ein ganz altes Haus ist, wo eigentlich noch gar nichts gemacht wurde. Und das haben wir dann auch gefunden, ein 50er Jahre massiv gebautes Haus mit einer alten Ölheizung drin. So, und für mich war klar, hier musst du auf keine Baukomponente mehr Rücksicht nehmen. Du kannst eigentlich alles guten Gewissens rausschmeißen. Ja, das ist sonst schwierig, ne? Wenn man so mittlere Dämmstandards hat oder so eine halb gut laufende Heizung, dann denkt man immer, ja, dann lasse ich das noch. Das war da überhaupt nicht der Fall. Und von daher sind wir in der guten Situation gewesen. Bevor wir in das Haus reingezogen sind, konnten wir einmal kernsanieren. Das ist natürlich vom Invest und auch vom Arbeitsaufwand ein großes Siemens. Paket. Mhm. Ja, das ist immens. Und man erschreckt sich sehr wahrscheinlich auch, wenn man dann die Zahl sieht, die Sanierung in Summe kostet. Also ein neues Dach, neue Fenster, neue Fassadendämmung, Kellerdeckendämmung und eine neue Heizung mit einer Solaranlage. Das macht sich nicht mal eben, aber ich bin davon überzeugt gewesen, das war jetzt vor 10 Jahren, dass das der richtige Invest in die Zukunft ist, weil ich schon immer ja eigentlich das Credo hatte, ich würde lieber mein Geld in mein eigenes Haus stecken, als den Energielieferanten dieser Welt jeden Monat oder jedes Jahr einen zu hohen Anteil zu überweisen. Und vor allen Dingen will ich Energie einsparen. Also die Energie, die ich nicht verbrauche, muss nicht erzeugt werden, muss nicht transportiert werden. Das ist für mich eine Handlungskette, die ich immer ganz wichtig finde. Und dementsprechend haben wir das große Rad gedreht. Und das Gebäude hier, wir hatten ja eben den Energieausweis mal genannt, zum Verkaufszeitpunkt ist es ja notwendig, einen Energieausweis vorzulegen. Der war dann auch da. Die Zahl war außerhalb der 250, außerhalb des roten Bereichs, irgendwo bei 300, schieß mich tot.
Oh wow.
So, und jetzt ist man irgendwo im Bereich von 40, 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Muss man auch dazu sagen, dass das eine enorme Wertsteigerung ja dann auch
absolut,
ist.
Also, absolut.
Du hast ja hier nicht dann in null investiert, sondern in das, was nachher dann ja auch wertsteigernd wieder da
so,
ist. Also
so wird es sein, ja. Sehr wahrscheinlich. Ne? Also grundsätzlich ist das auch ein Punkt, den ich versuche immer nach außen zu kehren. Das eine ist weniger Energiekosten pro Monat, pro Jahr. Und wenn man den Fokus darauf gelegt hat, dass man längere Zeit in einem Objekt leben möchte, ist das auf jeden Fall schon mal etwas sehr Wichtiges. Aber selbst wenn man sagt, ich weiß gar nicht, ob ich 10, 15, 20 Jahre hier wohnen bleibe und dann verkaufe, dann ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, wo man sicherlich sagen kann, Wertsteigerung ist extrem da. Und die Photovoltaikanlage und das E-Auto oder die beiden E-Autos, die wir jetzt haben, die sind erst nachher dazu gekommen, weil wie gesagt, das ist jetzt nichts gewesen, wo ich sagen muss oder wo ich gesagt habe, ich brauche das direkt. Hm. Ne? Strom konnte ich auch so bekommen und das ist alles okay gewesen, aber die Flächen waren trotzdem da. Und sukzessive über die letzten 10 Jahre haben wir uns da dann halt nochmal verändert. Und da muss ich sagen, unser Stromverbrauch ist für 4 Personen plus die beiden E-Autos in einem sehr moderaten Bereich. Also ich glaube, der liegt bei irgendwie 3000 Kilowattstunden. Die Deckungsgleichheiten mit der Photovoltaik im Sommerhalbjahr, was dann die E-Auto-Ladung und den Haushaltsstrom anbelangt, sind sehr hoch. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der sagt, ich habe jetzt noch irgendwo einen Euro übrig oder ich will noch mal investieren, dass man dann den Schritt auf jeden Fall geht.
Das ist ja auch ein langfristiges Ding, ja, absolut.
Ja, definitiv. Man muss natürlich immer gucken bei allen Maßnahmen und da auch ehrlich mit sich selber umgehen, was bin ich bereit jetzt auszugeben, auf wie viele Jahre und Angebote vergleichen ist natürlich auch das A und O, damit man nicht blindlings irgendwie beim Erstbesten dann einen Auftrag vergibt, weil die Preisdifferenz, und das erleben wir in unserer Beratung sehr häufig, bei den Themen Dämmung, bei den Themen Heizung, bei den Themen Photovoltaik, die ist da. Ne? Also wir haben da jetzt nicht einen Einheitspreis. Und der ist auch oft begründbar, der Preisunterschied. Aber ich finde es wichtig, dass ein Verbraucher hier auch wirklich erstmal weiß, was kostet mein Dach vor Ort für dieses Haus und nicht das Dach vom Nachbarn, ja, was man vielleicht dann mal so aufgeschnappt hat. Und wenn man dann merkt, okay, da ist ein Unterschied, dann mit den Handwerkern reden, weil es kann auch sein, dass der eine alles zu Ende gedacht hat. wirklich komplett alle Punkte drin hat und deshalb um ein paar tausend Euro teurer ist. Und ein zweiter vielleicht noch nicht wirklich bis zum Ende dieses Ding einmal durchgedacht hat. Ja, also das muss gar kein böser Gedanke sein, jetzt irgendwo einen über den Tisch zu ziehen, sondern da einfach gucken, wo ist der reelle, wirkliche Marktwert.
Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Punkte auf unserer Gesamtcheckliste. Also wenn ihr das jetzt angehen wollt, ihr habt es gehört von Florian, erstmal eure Basis checken, nenne ich es jetzt
ja,
mal,
genau.
Die Checkliste einmal durchgehen, dann vielleicht in die Beratung gehen, um zu schauen, okay, was ist für mich denn eigentlich sinnvoll, um dann zu schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, was kann man als erstes mal umsetzen und wichtiger Punkt auch langfristig zu schauen, dass das eben Dinge sind, die nicht übermorgen schon sichtbar sind, sondern eben in vielleicht dann eben 5 bis 10 Jahren. Und was ich ganz wichtig fand, dieser Punkt der Krisenresistenz, beziehungsweise, dass man nicht anfällig ist dafür, dass das nochmal ein guter Punkt ist. Zum Schluss habe ich bei Übermorgen immer eine ganz bestimmte Frage, beziehungsweise ein Zitat, was ich dir gerne zur Hälfte in den Mund legen wollen
okay,
würde.
Okay, bin gespannt.
Und zwar ist es ein Ich freue mich auf morgen, weil. Kannst du kurz drüber nachdenken, wenn du magst.
Ja, tatsächlich ist die Antwort für mich recht einfach, weil ich meinen Job unglaublich gerne mache und dafür auch brenne. Und ich freue mich wirklich jeden Tag. Klar, Urlaub ist schön, ne? Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber ich freue mich wirklich jeden Tag darauf, wieder mit den Leuten zusammen daran zu arbeiten, dass wir weniger Energie verbrauchen in Deutschland, dass wir für den Einzelnen dann eine Situation in der Zukunft haben werden, wo er weiß, er kann es stemmen von der Kostenseite her. Und dass wir uns unabhängiger machen von diesen krisenanfälligen Energieträgern. Also ich bin grundsätzlich auch ein positiver Mensch. Ich freue mich auf morgen, weil sehr wahrscheinlich auch wieder die Sonne scheinen wird. Und wenn dann noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist, dann freue ich mich noch mal mehr. Also das sind so die Punkte, wo ich auch weiß, in Zukunft ist noch viel zu tun und wir sind auf dem richtigen Weg. Und dementsprechend ist das immer ein ganz, ganz freudiger, positiver Ausblick in die Zukunft.
Das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Also vielen Dank an Florian Bublis von der Verbraucherzentrale in NRW. Wir wissen, Energie, ja, sie bleibt teuer, aber mit den richtigen Hebeln kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen und man ist nicht unten an der Kette und kann nichts tun. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Message. Vielen Dank, Florian.
Johanna, sehr gerne.